Ja, können wir weitermachen. Jesus, wir wollen uns auch jetzt für die zweite Stunde hier anbefehlen, wollen uns beschenken lassen von deinem Wort, von dem, vor allem von der Glaubwürdigkeit deines Wortes, dass wir auch wirklich darauf bauen können, auf das, was du geschrieben hast, dass es wirklich auch wörtlich so zu nehmen ist. Und das gibt uns auch Vertrauen im Hinblick auf viele andere Aussagen in deinem Wort. Und dafür danken wir dir für diese Zuverlässigkeit. Danken dir, dass du auch jetzt bei uns bist und bitten dich, dass du uns die Gelegenheit schenkst, dass wir uns konzentrieren auf das, was du uns zeigen möchtest. Amen.
Amen.
Wir waren hier stehen geblieben, wo wir gesagt haben, das ist die Route, die Mose gegangen ist, punktiert hier weiter. Und hier am Rande der Wüste Etam hat Gott gesagt, umkehren. Und wir haben gesagt, umkehren, das Wort kann auch übersetzt werden mit abdrehen. Und zwar meinte Gott, lass sie hier abdrehen nach Süden. Und das ist ein Weg, der durch hohe Berge führt, durch ausgetrocknete Flussbette. Und das ist eine absolute Sackgasse. Also hier runter wäre auch Mose nicht so weiter, ohne weiteres gegangen, wenn er gewusst hätte, wie es da aussieht. Und wir sehen uns das jetzt gleich mal an. 2. Mose 14, Vers 1 bis 3. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sprich zu den Kindern Israels, dass sie umkehren oder abdrehen und sich lagern vor Pi-Hachirot, zwischen Migdol und dem Meer, vor Baal-Zephon, ihm gegenüber, sollt ihr euch am Meer lagern. Also hier abdrehen und dann am Meer lagern. Und der Pharao wird von den Kindern Israels sagen, verwirrt irren sie im Lande umher, die Wüste hat sie umschlossen. Als der Pharao hörte, dass sie hier abgedreht haben, dachte er, ja, jetzt ist aus, jetzt hat er gewonnen, denn hier kommen sie nicht mehr raus. Wenn man die ganze Strecke bei Google Maps eingibt, kommt man auf eine Strecke von Ägypten bis hierher an die Bucht von Nuweiba von circa 370, 380 Kilometer. Es ist heute noch dieselbe Straße, dieselbe Möglichkeit wie damals. Ich habe gesagt, das hat man oft, ich habe das auch oft in Afrika erlebt, dass altgediente Wege zu Straßen, ja dann auch zu Autobahnen wurden. Und man kann also sagen, zu Fuß ein Weg, für den man 78 Stunden braucht. Und wenn das Volk hier gegangen ist, war es sehr schnell auch wirklich am Ort. Und wir lesen in 2. Mose 13, 21, der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu leiten und in der Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht ziehen konnten. Also die waren wirklich straff unterwegs. Der Lennart Möller, den ich euch gezeigt habe, aus Schweden, der hat mal gesagt, ja, wundert ihn gar nicht. Vom Lehm treten hatten die solche Waden, mehr als die Österreicher. Und da konnten die schon was unternehmen. Aber natürlich war es Gott, der ihnen die Kraft gegeben hat. Er hat sie dahin gebracht, wie auf Adlers Flügeln. 2. Mose 19, Vers 4. Ihr habt gesehen, was ich an Ägyptern getan habe, wie ich euch auf Adlers Flügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und die Adlersflügel sind natürlich auch ein Bild auf die Schnelligkeit. Wir können also mit Sicherheit davon ausgehen, dass diese Strecke sehr schnell bewältigt wurde. Und dass sie während dieser Strecke von den Vorräten gelebt haben, die sie noch aus Ägypten mitgenommen haben. Und wenn wir uns jetzt fragen, wie schnell die Strecke war, dann können wir sehen, im ersten Monat, am 14. Tage des Monats, am Abend, da haben sie das Ungesäuerte gegessen und dann sind sie ausgezogen. Haltet das Fest der ungesäuerten Brote, denn an eben diesem Tag habe ich euer Heer aus Ägypten herausgeführt. Also am 14. des ersten Monats sind sie losgezogen. Und dann lesen wir, im dritten Monat, nach dem Auszug der Kinder Israel aus dem Land Ägypten, an eben diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Da waren sie also nicht nur hier, sondern haben auch den Weg bis zum Berg Sinai zurückgelegt. Das bedeutet, gestartet am 14.01., Ziel erreicht am 1.03. Nun wissen wir, dass der erste Monat, der Nisan, 30 Tage hat. Am 14. sind sie gestartet, also 16 Tage gewandert im Monat Nisan. Der zweite Monat Iyar hat 29 Tage. Und am 1. des nächsten Monats waren sie da. Das heißt, sie haben 46 Tage für diese Strecke gebraucht. Diese Strecke hat insgesamt 685 Kilometer. Das macht pro Tag 15 Kilometer. 2 Stundenkilometer. Das ist nicht schnell. Also normalerweise gehen wir 4-5 Kilometer in der Stunde. Gehe ich auch jetzt noch. Und man muss bedenken, dass sie auch Lager unterwegs gemacht haben, dass sie gerastet haben. Und von daher ist es durchaus machbar, in dieser Zeit zu gehen. Wir können das vergleichen mit dem Apostel Petrus von Joppe nach Caesarea. Das sind fast 62 Kilometer. Der hat 41 Kilometer, Kilometer pro Tag zurückgelegt. Das sind 5 Stundenkilometer. Edward Lawrence kennen wir auch, 45 Kilometer. Man reist ja anders dort. Ich kann das von Djibouti, wo ich unterwegs war. Du stehst früh auf, du fängst sehr früh an zu reisen. Dann gehst du, so wie hier, zu lesen ist 4-5 Stunden, 4,5 Stunden. Dann wird es allmählich warm, Mittag, dann hörst du auf bis zum späten Nachmittag, ist Siesta und dann gehst du nochmal 4,5 Stunden, also dann bist du 9 Stunden gegangen und so schaffst du leicht pro Tag 45 Kilometer und hier kommt noch dazu, dass Gott sie eben noch schneller dahin gebracht hat. Dann ist interessant zu sehen, dass die ganze Strecke von Ägypten bis hierher nach Ether, wo sie abdrehen sollten, in 2 Versen beschrieben wird. Wir wissen nicht mehr, was auf dieser Strecke war, als in diesen beiden Versen steht. 2. Mose 13, Vers 20 bis 22. Also all das spricht dafür, dass es sehr schnell gewesen ist. Ich lese die Verse mal. 2. Mose 14, da waren sie dann hier in Etam. Die haben wir gerade gelesen, brauche ich nicht nochmal lesen. Und jetzt zoome ich hier herein, damit wir sehen, als sie durch dieses Wadi da gegangen sind, durch dieses trockene Flussbett, wo sie dann hingekommen sind. Ich habe hier ein Satellitenfoto und dann sieht man diese Berge ringsherum. Das ist das Flussbett. Das, hier hat eine Verlandung stattgefunden. Das heißt, der Fluss hat über viele Jahre Sand und so weiter angeschwemmt. Und das ist also das Ergebnis. Und hier sind sie gelandet. Und hier sollten sie lagern. Wieder um die Frage, wie groß ist der Platz? Der ist 7 Kilometer lang, 3 Kilometer breit, 21 Quadratkilometer. Locker ausgegangen, dass sie hier lagern. Aber natürlich, wenn jetzt die Ägypter hinten kommen, dann sieht das traurig aus. Es gibt hier kein Entweichen. Du kannst hier mit der Truppe nicht über die Berge oder rauf die Berge. Es gibt hier vorne kein Entweichen, da ist das Meer. Und hinten der Pharao. Der Pharao wird von den Kindern Israel sagen, verwirrt irren sie im Land umher, die Wüste hat sie umschlossen. Das war sein Triumph. Von dem Lagerplatz, ich habe hier für die Österreicher natürlich ein Satellitenfoto von Wien, das ist der Prater. Die meisten von euch, die in Wien schon waren, die kennen nur das vordere Stück, der Wurstelprater, wo die ganzen Ringelspiele und so weiter sind. Aber die Strecke zieht sich über 4 Donaubrücken, das ist die ganze Strecke hier. Und so muss man sich das vorstellen, das sind jetzt 6 Quadratkilometer. So viel Platz haben die gebraucht, um zu lagern. Wieso weiß ich das? Ich habe mir die Zeltstadt Mina als Vorbild genommen. Mina ist eine Zeltstadt vor Mekka, die extra für Pilger eingerichtet worden ist. Es ist ein Zelt nach dem anderen Zelt. Hier sehen wir, so sieht das aus. 7 Kilometer von Mekka entfernt stehen da 100.000 Zelte. auf 4 Quadratkilometer. Es gibt verschiedene Zelttypen, das ist alles sehr modern, Teflon beschichtet, Feuerschutz, dann abnehmbare Zeltinnenwände, je nachdem wie viele da gerade untergebracht werden. Der Müll wird unterirdisch abgeführt und alle richtig gute Anlage mit Lautsprecher, Thermostat, Klimaanlage, 100 Kilometer verlegte Wasserrohre, unterirdische Abfallanlagen. Ja, wenn man sich das ansieht, von weiter oben, ist das alles im Zelt. Das sind die 100.000 Zelte. Da bringen die Leute unter, die Meckerbilder. Billiger. Und circa 3 Millionen Menschen. Sieht also aus wie Schnee hier. Ich habe jetzt diese Fläche, die ich hier gefunden habe, genommen. Und die sieht man hier blau. So viel Fläche wird benötigt für die 3 Millionen Menschen, für die 100.000 Zelte. Und diese Fläche habe ich jetzt gelegt auf der Sinai-Halbinsel. Also hier ist das Katharinenkloster. Hier ist ein Platz, wo man lagern kann. Und man kriegt das ungefähr auch noch hin, dass diese Menschenmenge da lagern kann. Aber, wie wir in 4. Mose lesen, gab es dann den Augenblick vor dem Sinai, wo sie sich in einer bestimmten Formation lagern sollten. 3 Stämme im Osten, 3 Stämme im Norden, 3 Stämme im Osten und 3 Stämme im Süden. Und das ist dann nicht mehr möglich. Dafür ist der Platz zu klein. Hier hingegen der Berg Sinai in Arabien. Und da sehen wir eine riesengroße Fläche hier. Das alles könnte verwendet werden fürs Lager. Also du kriegst ja 2-3 Mal die Fläche rein, den benötigten Lagerplatz rein. Hier ist der Berg Gottes, wird der heute genannt von den Arabern, Berg Gottes. Den sehen sie als heilig an. Also Flugzeuge dürfen da zum Beispiel nicht drüber fliegen. Und hier hin werden sie kommen. Nun, Pi Hachirot haben wir gesagt. Pi, der Mund, also es spricht von der Mündung, diese Flussmündung, die er ist. Und Hachirot, Höhle, Öffnung, also wir könnten das übersetzen mit Öffnung des Mundes, wo sie hier lagern sollten. Was hat man da gefunden? Man hat gefunden, während des Aufruhrs, wo die Israeliten mal Zeit hatten, die Sinai-Halbinsel zu inspizieren, haben sie hier eine Säule gefunden, die halb im Wasser lag. Heute ist sie wieder aufgestellt worden. Eine riesengroße Säule aus Gestein, die es hier überhaupt nicht gibt. Und genau auf der überliegenden Seite ebenfalls diese Säule. Also 2 Säulen, da wo das Volk wahrscheinlich durchgezogen ist, stehen 2 Säulen, beschriftet. Ich habe hier ein Foto, wo einer noch neben der Säule steht. Mittlerweile haben die Araber die Säule weggenommen. Werden wir auch gleich sehen, warum wahrscheinlich. Und jetzt was Geniales. Ich habe vorher gesagt, im Suez-Golf ist es unmöglich, weil das zu steil bergab geht. Da kannst also auch, wenn das trocken wird, wenn Gott das Meer teilt, kommst du dann nicht mit Älteren und mit Kindern darunter, dann hast du die ganzen Korallenriffe, unmöglich. Hier an dieser Stelle sehen wir, dass praktisch eine Landbrücke vorhanden ist. Man hat das mit Echolot ausgelotet. Das ist Nuweiba, so heißt dieser Ort hier. So sieht die Reliefkarte aus. Das geht also im Meer bis zu über 700 Meter tief runter, auf der anderen Seite auch. Und gerade hier ist eine Landbrücke. Hier haben wir einen Querschnitt. Das sind ungefähr 13 Kilometer Strecke, die man zurücklegen muss. Die tiefste Stelle darunter, wir sehen, wie seicht das darunter geht und auch relativ seicht wieder rauf geht. Die tiefste Strecke ist über 700 Meter. Das sind also wirklich mächtige Wasser, so wie der Prophet sagt, durch mächtige Wasser. Man kann die Steigung berechnen, das habe ich auch gemacht und bin darauf gekommen, dass die Steigung nicht höher als 6 6%. Und interessant ist, 6% Steigung, das ist die Norm für Rollstuhlfahrer. 6%, mehr darf eine Steigung nicht sein, damit Rollstuhlfahrer das schaffen. Und genau das ist hier der Fall, die DIN 18040er Norm. Rampen im öffentlichen Bereich sind immer nach dieser Norm mit maximal 6% und ohne Quergefälle auszuführen. Das ist der Golf von Suez, da sieht man die Reliefkarte, das geht also steil hier bergab. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie ist auch, glaube ich, unmöglich. Nun, hier war es möglich, hier hat der Herr die Menschen wahrscheinlich über das Meer geführt. Ich habe hier eine alte Karte, eine arabische Karte, und da heißt dieser Platz, dieser verlandete Platz, Nuwaiba oder Nuwaiba al-Musayina. Auf Deutsch, Wasser durch Mose geführt. So heißt die arabische Karte, diese Stelle an der arabischen Karte heute. Wasser durch Mose geführt, Nuwaiba. Und der Pharao wird von den Kindern Israel sagen, verwirrt ihren sie im Land umher, die Wüste hat sie umschlossen. Und sie sprachen zu Mose, hast du uns darum, weil in Ägypten keine Gräber waren, weggeholt, damit wir in der Wüste sterben? Was hast du uns da angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Und dann spricht Gott zu Mose, die Wolke, die vor ihnen war, geht zurück, da wo die Ägypter kamen. Auf der einen Seite ist es Tag, auf der anderen Seite ist es Nacht. Gott macht einen Weg frei, indem er einen Ostwind schickt, der das Meer teilt. Und die Ägypter hier aufhält. Und dann sollten die Israeliten diesen Weg nehmen, trockenen Fußes durch das Meer. Ich weiß nicht, wie breit der Weg war, aber ich denke schon, dass er einigermaßen breit war. Wir haben in Wien die Ringstraße. An der Hand von der Ringstraße habe ich mir einmal ausgerechnet, würde diese 7,5 Millionen Menschen, wenn die auf so einer Breite von der Ringstraße gegangen wären, über 40 Kilometer im Zug gewesen sein. Aber wenn diese Breite hier 250 Meter breit war, hier, dann wäre dieser Zug nur mal 9,6 Kilometer lang gewesen. Das heißt, die ersten wären schon angekommen, da wären die letzten noch nicht in der Hälfte gewesen. Ja, hier ein paar Fotos, damit man einen Eindruck hat, wie das vielleicht ausgesehen haben mag, wo sie da durchgezogen sind. Die Ägypter dann hinterher und sind umgekommen. Jetzt hat dieser Möller, von dem ich euch erzählt habe, an dieser Stelle getaucht und hat interessante Bilder mitgebracht. Man kann nicht sehr weit tauchen, bis 50 Meter, da wo die Landbrücke ist. Aber dann geht es ja noch tiefer runter. Und um noch tiefer zu tauchen, bräuchte man wahrscheinlich ein U-Boot. Das sind sehr gefährliche Strömungen auch da. Und schaut mal, was da unten lag am Meeresboden, was er gefunden hat. Man kann das vielleicht nicht sehen, was das sein soll, aber man sieht, dass das Wagenräder sind. Und zwar Wagenräder, die mit Korallen bezogen sind. Man hat auch Wagenräder gefunden aus Gold. Im Gold haften keine Korallen. Die hat man dann so gefunden. Hier hat man zwei Räder mit einer ganzen Axt. So hat es ausgesehen. Das ist ein goldüberzogenes Rad. Da haften keine Korallen an. Man hat Gebeine gefunden von Menschen, von Tieren, von Pferden. Und das ist natürlich schon beeindruckend, wenn man denkt, wie kommen die dahin? Wenn man der Schrift glaubt, dass das Volk da durch das Meer gezogen ist, dann kann man sich das vorstellen, wie die dahin kommen. Dann singen sie das Lied und dann geht es weiter. Hier seht ihr also nochmal die Strecke. Hier runter, hier durchs Meer. Dann kommen sie in der Wüste Sur an, dass die Wüste Sur hier liegt. Das ist mehrfach bewiesen, da brauchen wir nicht viel zu raten. Die anderen Wüsten, die habe ich eingezeichnet nach den geografischen Gegebenheiten. Und da sehen wir, dass sie, hier ist der Berg Sinai, dass sie nicht direkt zu dem Berg gegangen sind, sondern hier vorbei. Hier waren sie ungefähr 7 Kilometer vom Berg entfernt und es wäre nahegelegen, dass sie direkt zum Berg hier gingen. Nein, Gott hat sie anders geführt. Er hat sie hier runtergeführt, fast bis zum Ende des Roten Meeres auf dieser Seite. Heißt übrigens auch wieder Yam Suf, Ende des Meeres, aber ist wahrscheinlich dieses Ende gemeint. Dann weiter durch die Wüste Sin, weiter in die Wüste Dofka, Alush und so weiter. Dann Rephidim, das hier lag, wo sie gegen die Amalekiter gekämpft haben. Und dann erst an den Berg. Und man fragt sich, warum so einen Umweg? Und die einzige Antwort, die man darauf findet, ist, dass sie etwas lernen sollten. Und das ist auch in unserem Leben so, dass wir auf der Reise durch die Wüste Dinge lernen sollen. Es ist ein Wüstenlehrpfad, sage ich mal, und Gott hat bestimmte Lektionen für uns, die er uns lehren, die er uns zeigen möchte. Hier nochmal kurz der Lagerplatz unten am Sinai in Arabien. Das ist der Berg hier. Was auffällt ist, dass der Berg bis heute hier oben schwarz ist. Wie verbrannt. Keiner weiß warum. Es gibt Leute, die haben ein Stück Steine mitgenommen. Der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr auf ihn herabstieg im Feuer und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Also wenn man darauf steigt, wir sehen dann gleich im zweiten Teil, wie Steine, die unerklärbar sind, das ist also nicht so, dass sie durch und durch schwarz sind, sondern nur an der Oberschicht. Und keiner von den Geologen, die sich damit bisher beschäftigt hatte, konnte dafür eine Erklärung finden. Jetzt muss ich mal eben umschalten auf Teil 2. Das hätten wir auch noch vor der Pause geschafft, gell? Gut, also Sinai versus den Berg. Hier habe ich das nochmal für die, die es in der Pause vergessen haben, ist ja jetzt nicht der Fall. Haben wir jetzt gerade gesehen. Hier sehen wir die Lagerplätze, 3 Lagerplätze vor diesem Lager, also 2 vor diesem mit dem Pi-Hachiroth, 3 Lagerplätze. Und hier drüben dann die restlichen Lagerplätze, insgesamt 10 Lagerplätze bis zum Sinai. Wir haben sie nochmal aufgeführt. Hier war der Durchzug, nach 3 Lagerplätzen war der Durchzug. Und dann die anderen Lagerplätze. Bei meinen Suchen habe ich natürlich auch festgehalten, genau wo die Lagerplätze liegen. Habe die geografischen Daten hier festgehalten, sodass jeder das nachvollziehen kann, der bei Google Earth die Daten eingibt, der kommt genau auf den Lagerplatz und kann selber prüfen, ob der groß genug ist. Hier haben wir die 8 erwähnten Wüsten, durch die Israel überhaupt gezogen ist. Und sich hier auch umschalten. Ja, war etwas schwierig, denn die Vorträge im Shoppen waren über 12 Stunden lang und die war eine echte Herausforderung, die jetzt so zu kürzen auf 2 Stunden. Hoffentlich gelingt es mir. Wenn nicht, habt bis zu einem gewissen Grade Erbarmen mit mir, aber ich werde schauen, dass wir da schnell durchkommen. Nun, wir haben gesehen, das sind die 8 Wüsten. In 4. Mose 13 sehen wir die ganzen Lagerplätze, aber wenn wir das aufmerksam lesen, sehen wir, wie das eingeteilt ist, nämlich der erste Abschnitt, 4. Mose 33 von 3 bis 15. Dann gibt es einen nächsten Abschnitt von 16 bis 49 und hier zwischen den beiden Abschnitten ist ein Einschub, Dieser Einschub besteht aus 4. Mose 10, Vers 11 und 5. Mose 15, 31 bis 15, 31 und von 32 bis 22. Also insgesamt haben wir 4 Etappen der gesamten Wüstenreise. Hier die blaue, das ist die erste Etappe, 1606 vor Christi, vom Ramses bis Sinai. Hier ist die zweite Etappe, ein Jahr später, sie blieben ja ein Jahr am Sinai. Das ist die Reise von Kades, vom Sinai bis Kades und zurück. Da haben wir die dritte Etappe, das Umherirren in der Wüste von 1605 bis 1566. Und dann letztlich die Etappe, die sie bis an den Jordan gebracht hat, die vierte Etappe. Also wir sehen, dass das nicht so fortlaufend präsentiert wird, sondern die zweite und dritte Etappe ist ein Einschub. Und bei der vierten Etappe haben wir nochmal Details in 4. Mose 20, Vers 1. Kann man auch sehr viele Lehren daraus schließen, aber darüber möchte ich jetzt nichts sagen. Ich bin jetzt hier auf der arabischen Seite nach dem Durchzug durch das Rote Meer. Da drüben haben wir gesagt, stand die eine Säule, hier stand die zweite Säule. Die soll angeblich jetzt in einem Museum sein. Es ist nur mehr so eine Bodenplatte, die sagt, dass hier die Säule stand. Die Säule war 5 Meter hoch und 14 Tonnen schwer. Und keiner weiß, wie die da hingekommen sind, weil es dieses Gestein, das diese Säule beinhalten, nicht in der Gegend gibt. Und du kannst sie nicht da durch die Wüste, wo das Volk gezogen ist, durch die Berge und so weiter bringen. Von daher nimmt man an, dass sie mit dem Schiff gebracht worden sind. Und zwar unter dem König Salomo. Warum nimmt man das an? Es sind Schriften auf dieser Säule entdeckt worden. Ein paar Wörter hier. Ägypten stand da drauf. Salomo, Edom, Tod, Pharao, Mose und Yahweh. Das stand alles auf dieser Säule, die Menschen gesehen haben. Und ich glaube, aufgrund des letzten Wortes haben die Araber die Säule entfernt. Jahwe, das war nicht mehr drinnen. Alles andere haben sie stehen lassen. Wir sehen also, wie das Volk hier durchzieht und wie die Ägypter im Meer umkommen. Und sie kommen dann von hier an dieser Stelle. Und hier war es natürlich direkter Weg gewesen, wie wir in Österreich sagen, die Diridissima, zu dem Berg Gottes. Aber ich habe da lange diskutiert, auch mit anderen, der Verleger dieses Filmes, Pattern of Evidence, Exodus, der das in Deutsch herausgebracht hat, mit dem habe ich sehr viel Zeit verbracht. Und er meinte, doch, die müssen da gut durchgezogen sein. Sage ich, das ist unmöglich. Du kannst nicht mit 2,5 Millionen hier durchziehen. Also, ich gehe davon aus, dass sie erst Richtung Norden gegangen sind hier. Und dann finden wir hier eine Straße, die direkt bis dahin führt, wo die Schrift sagt. Sie sind ja 3 Tage gewandert. Sie zogen also hier los und gingen hier rein. Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen. Sie zogen aus in die Wüste Sur und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Also hier, das sind erstmal 30 Kilometer, das sind noch nicht 3 Tage. Aber wenn wir uns hier reinzoomen, dann sehen wir, dass es weitergeht. Und heute ist da eine Straße auf diesem Weg. Könnte ich also heute auch gut nachgehen. Und die 3 Tage waren bis an diese Stelle hier. Bis hier oben. Hier sehen wir nochmal einen Ausschnitt, wo es eng wird. Aber selbst da kann man überall gut durchgehen, wenn man sich reinzoomt. Und hier ist dieser Lagerplatz Mara. Hier zoomen wir auch nochmal rein, dass wir sehen, es geht wirklich da gut durch. Und wir sehen schon Mara, ein großer Lagerplatz. Sie kamen nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Und darum gab man ihm den Namen Mara. Das ist Bitterkeit. Nun ist interessant, kann jeder nachvollziehen, jeder kann bei Google Earth da reingehen und wird entdecken, dass hier unten, wo der Lagerplatz war, oberhalb es heute noch eine Quelle gibt, Ayen Mara. Eine Quelle, die Quelle Mara heißt. Also ich weiß nicht, wie das Wasser darunter geflossen ist, aber es wird sich vielleicht von dieser Quelle, die hier 730 Meter über den Meeresspiegel liegt, einen Weg gesucht haben, wo sie dann daraus trinken konnten oder auch nicht trinken konnten, weil es salzig war, weil es bitter war. Die Gesamtstrecke von Meer nach Mara, 130 Kilometer, Dauer der Reise 3 Tage. Hier die Koordinaten für die, die das nachvollziehen möchten und langsam den Weg nachgehen möchten auf Google Earth. Der Lagerplatz hier nicht 5 Quadratkilometer, sondern 10-mal so groß, 50 Quadratkilometer. Also Platz genug, dass sie hier lagern konnten. Ich gehe jetzt etwas schneller durch. Von Mara gingen sie nach Elim und auch da gibt es eigentlich nur diesen Weg, der hier rot eingezeichnet ist, wenn man mit so vielen Menschen und Tieren unterwegs ist. 4. Mose 33, Vers 9, sie brachen auf von Mara und kamen nach Elim und in Elim waren 12 Wasserquellen und 70 Palmen und sie lagerten dort. Wenn wir uns da reinzoomen auf diesen Lagerplatz in Elim, das war eine relativ kurze Reise, 37 Kilometer, Dauer der Reise nicht länger als ein Tag, hier wieder die Koordinaten. Und wenn wir uns da reinzoomen, dann sehen wir hier Palmen, nicht 70, heute sind es etwas mehr. Es gibt 2 Stellen, wo Palmen sind, einer weiter nördlich, aber das sind keine Quellen, das sind Brunnen und auch nicht 12, sondern nur 11 Brunnen. Manche meinten dann, eine ist halt verschüttet gegangen. Nein, die Bibel sagt nicht Brunnen, sondern die Bibel sagt 12 Quellen. Und die finden wir hier. Hier ist zum Beispiel eine Quelle, sind nicht alle nebeneinander, man muss sie suchen, aber es gibt an diesem Platz bis heute 12 Quellen. Und Geschwister, die da waren, haben Aufnahmen davon gemacht, haben das massenweise auch in YouTube reingestellt. So sieht es also da aus, wie im Urlaub. Das war nach einer langen Wüstenreise, wo du nichts gesehen hast, trostlos und so weiter, kommst auch an solchen Stellen. Und das ist natürlich auch in unserem Leben so. Ich möchte vielleicht ein paar Sätze zwischendurch sagen. Diese erste Etappe, was lehrt uns die geistlich? Von Ramses bis nach Nuweiba, wo sie so schnell unterwegs waren. Meine Lehre, meine geistliche Anwendung oder Lehre, die ich daraus gezogen habe, ist A, Gott möchte, wenn er uns errettet, völlig rausholen aus der Welt. Die Sinai-Halbinsel gehörte noch zu Ägypten und es war nicht im Interesse Gottes, dass er uns in irgendeinem Ort da festhält. Er wollte uns zu sich holen, raus aus der Welt und das so rasch wie möglich, so schnell wie möglich. Und das ist das, was wir auch jungen Geschwistern sagen sollten. Ich weiß, dass junge Geschwister in den ersten 12 Monaten noch ihre Kontakte haben mit ihren Freunden und so weiter, dass sich da gute Gespräche anbieten. Ja, das ist alles richtig. Aber aus dem System der Welt, da sollten wir so schnell wie möglich schauen, dass wir rauskommen. Dass wir uns nicht da wieder reinziehen lassen. Dass wir uns nicht da aufhalten lassen. Das ist für mich eine wesentliche Lektion. Keine Zeit verlieren im Einflussbereich Ägyptens, dass wir uns da wirklich keine Ruhe gönnen, bis wir sagen können, dass wir in die Nähe dorthin gebracht werden, wo der Herr uns haben möchte. Es gibt eine schöne Formulierung, ich glaube, die ist von Scofield, was Welt bedeutet. In der Fußnote, wer eine Scofield-Bibel mal zu Hause hat, 13, Vers 8, da erklärt er das, dass es nicht darum geht, aus der Schöpfung heraus, aus dem, was Gott geschaffen hat, sondern aus dem System Welt, dass die Welt in der Bibel ein System ist, das von Satan angeordnet ist, das viele gute, scheinbar gute Sachen hat, kultiviert, elegant, gute Dinge, aber Dinge, mit denen Satan uns gefangen halten möchte. Und da sollen wir raus. Und dann erleben wir, dass wir in diese Verlandung kommen da, von Nuweiba, vor uns das Meer, links und rechts die Berge, kein Ausweg, hinten die Ägypter. Und diese zweite Lektion zeigt uns, dass wir Gott, dass Gott möchte, dass wir ihn erleben in scheinbaren Sackgassen. Scheinbaren Sackgassen. Ich kann mich noch erinnern, da stand ich mal hier vorne vor, weiß nicht, 30 Jahren oder was und hat irgendwo rüber gesprochen, ich weiß nicht mehr, und benutzte auch das Wort anscheinend oder scheinbar. Und dann kam der Vater von Werner und sagt, gut, alles schön gut, was du da gesagt hast, aber du verwechselst anscheinend und scheinbar. War für mich ein dasselbe. Ich dachte, was möchte er jetzt mir sagen? Aber dann hat er sich erklärt und dann macht Sinn eigentlich. Also scheinbar heißt, dass es nur so scheint, aber nicht so ist, zum Unterschied von anscheinend. Und scheinbare Sackgassen sind Sackgassen, die nur als Sackgasse erscheinen. Es scheint nur so, als kämen wir nicht weiter. Aber Gott findet einen Ausweg. He will make a way. Wie heißt das Lied? Where is no way, he will make a way. Ich weiß es nicht mehr. Also Gott macht uns einen Weg. Vielleicht ist der eine oder andere gerade in einer Sackgasse. Weiß nicht, wie es weitergeht. Finanziell, berufsmäßig oder sonst irgendwie. Sozial. Gott kennt den Weg. Gott bahnt den Weg. Auf wunderbare Weise, wie wir gesehen haben. Ja, Mara. Mara ist für mich so eine Station, wo Klischees abgebaut werden. Gott möchte, dass wir bestimmte Klischees, bestimmte Vorstellungen, die wir haben, mal hinten anlassen. Ich werde gläubig und dann lese ich Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, Überfluss. Die Valentina, eine junge Gläubige, hat uns ein Plakat gemalt mit einem Becher halb leer, einem Becher halb voll und dann überquillend und sie geschrieben, der Pessimist, das Glas ist halb leer, der Optimist, das Glas ist halb voll, der Psalmist, das Glas fließt über. Schöner Gedanke und das nehmen wir natürlich mit. Und ich habe das auch in meinem Leben. Mein Becher fließt über. Und dann kommen die Leute in eine Gegend, es ist kein Wasser da, 3 Tage, kein überfließender Becher. Und man muss lernen, dass es solche Zeiten gibt und solche Zeiten. Und dass Gott uns durch schwierige Zeiten auch etwas lehren möchte. Dass wir keine Panik bekommen, wenn es mal anders ist, als wir vielleicht in schönen Bibelstellen auf Postkarten gelesen haben. Das ist für mich die Bedeutung von Mara. Und dann komme ich nach Elim und dann habe ich die 12 Quellen da, Erfrischung. Am Meer schon, ist ja schon eine Erfrischung, wenn wir am Meer sind. Dann die Palmen, dann die Quellen, wo du trinken kannst. Und nicht nur trinken, sondern auch Wasser sammeln kannst für die Weiterreise. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir lernen, da wo wir gute Zeiten haben, aus dem Wort zu schöpfen, und auf die Seite zu legen, innerlich uns das verinnerlichen, dass wir für die nächste Strecke, da kommt ja dann die Strecke durch die Wüste Sinn, dass wir da auch was haben, was uns da durchträgt, was uns da durchbringt. Ich überfliege das jetzt nur schnell, weil die Zeit knapp ist, ich könnte da noch viel mehr dazu sagen. Schaut, so sieht diese Wüste aus im Frühjahr, also ganz grün. Hier sehen wir Flusswadis von herunterfließendem Wasser. Das war also hier Elim. Und dann ging es am Meer entlang, man kann sagen Strandpromenade in der Wüste, eine Strandpromenade. Solche Wege schickt Gott auch und schenkt Gott auch. Und ich bin dankbar in meinem Leben, dass ich auch geistliche Strandpromenaden gehen durfte, die wirklich eine Erquickung waren für mich, die wirklich eine Freude waren, wo ich hier durchgegangen bin, bis zum nächsten Platz, das ist Yam Suf am Schilfmeer. Wie gesagt, der war hier oben schon im Norden, wo der Golf zu Ende ist. Hier ist das Meer, das Rote Meer zu Ende. Deshalb haben sie es vielleicht auch Ende des Meeres genannt, wo sie dann lagerten. Wenn man da reinschaut, heute ein breiter Weg, da kann man gut durchgehen. Und gut zusammen. Die Gesamtstrecke von Elim nach Yam Suf 25 Kilometer, einen Tag leicht zu schaffen, die Koordinaten für die, die sie nachgehen wollen, die den Weg finden wollen. Und dann kommst du in die Wüste Sin. Ja, genau. Und das ist wiederum eine große Wüste. Das ist die Wüste, wo Gott ihnen die Wachteln geschickt hat, wo sie Hunger hatten, wo sie beschwert hatten. Manna, das war nicht gut genug, immer nur Manna. Sie wollten Fleisch essen. Sie sehnten sich nach den Gurken und nach dem Knoblauch und was ich was. Ja, das kennen wir auch aus unserem Leben. Irgendwo denken wir manchmal, so wie Gott mich jetzt führt, das ist schon sehr eintönig. Früher hatte ich dies, früher hatte ich das, habe ich gar nichts mehr. Und wir fangen an zu murren, anstatt dankbar zu sein. Und deshalb ist es auch ein wichtiger Weg, den der Herr hier zeigt und hier führt. Hier sehen wir den Berg Gottes, den Sinai. Hier vorbei ging es, hier rundherum. Und jetzt geht es wieder zurück durch diese Wüste. Sie brachen auf von Elim und lagerten am Schilfmeer. Das ist hier, am Schilfmeer, wenn man es so übersetzt, wenn man es anders übersetzt, am Meer des Endes. Und sie kamen in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai ist, das ist diese Wüste hier, am 15. Tag des zweiten Monats nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten. Also am 15.02.1606 kamen sie in diese Wüste an. Die Wüste Sin, die Wüste mit den Wachteln, und auch die Wüste, wo es das erste Manna gegeben hat. Bis zum Sinai, am 1.3. ist es noch ein Stück Weg. Und jetzt werden uns Dofka und Alush genannt als Lagerplätze, die beiden Plätze, die man nicht genau eruieren kann, weil das nur Wüste ist. Man kann das nur ungefähr sagen nach Zeit, wo das gelegen haben kann, aber nicht mit Sicherheit. Schau, so sieht die Wüste da aus. Also riesig. Den Berg Sinai im Hintergrund. So sah es dann vielleicht aus, wenn die marschiert sind. Hier sieht man wieder die Karte von oben. Hier kamen sie von Nuweiba übers Meer. Hier die Strecke bis Mara. Elim, Wüste Sin, Ende des Meeres, Dofka, Alush. Und jetzt kommen die Déjà-vu-Erlebnisse. Denn sie gingen hier wieder zurück nach Rephidim, hier runter nach Rephidim, wo die Amalekiter sie angegriffen haben. Rephidim, ein Bild davon, wo man sich gut vorstellen kann, dass dieser Platz geeignet ist für Kämpfe, wenn du so ein großes Volk angreifen möchtest. Und die Amalekiter haben das ja vorgehabt und durchgeführt. Man sieht ja auch den Hügel, der hier herausragt, vielleicht der Hügel, auf dem Mose gestiegen ist und gebetet hat, während die Kämpfe waren. Man kann da einen guten Überblick über das ganze Gelände. Ja, und vor den Kämpfen lesen wir von dem gespaltenen Felsen. Ich weiß nicht, was ihr für Vorstellung habt, wenn ihr liest vom gespaltenen Felsen. Viele haben da eine falsche Vorstellung, dass ein Felsen gespalten wurde und dann ronn da so ein Bächlein raus und dann haben die getrunken. Aber das geht nicht. Ein 2,5 Millionen Volk mit Tieren kann nicht von so einem Bächlein sich trinken. Da sind richtige Wasser rausgeflossen, mächtige Wasser aus dem Felsen. Und das war ein Felsen, von dem Gott nur gesagt hat, geh auf den Felsen da. Er sagt nicht, wohin? Es muss also ein Felsen gewesen sein, der sichtbar war, der sich abgehoben hat in der ganzen Gegend. Und hier sehen wir, dass in diesem Gebiet so ein Felsen war. Ein riesiger Felsen, der gespalten ist. Könnt ihr den Mann erkennen? Das ist das Größenverhältnis. Du sollst auf den Felsen schlagen und es wird Wasser daraus hervorkommen, dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen des Ältesten, der Ältesten Israels. Also das ganze Volk ist da nicht drauf gelaufen, sondern das Wasser ist zu denen runtergeronnen. Mose ist darauf, die Ältesten vor den Augen der Ältesten. Und er öffnete den Felsen und es flossen Wasser heraus. Und sie liefen an dürren Örtern wie ein Strom. Da kann ein Volk trinken. weiß nicht, vielleicht hat das so ausgesehen, ja? Hier unten sieht man wieder den Felsen, wie der sich erhebt. Hier. Ha! So könnte es gewesen sein. Er spaltete Felsen in der Wüste und drängte sie reichlich wie aus Tiefen oder wie mit Fluten, eigentlich tiefe, rauschende Wassermengen. Und er ließ Bäche hervorkommen im Psalm 78, Vers 16, aus dem Felsen und Wasser herablaufen wie Flüsse. Wo ist das Wasser? Also überall durchgekommen. Nochmal Rephidim, der Hügel. Und dann kämpften sie gegen Amalek. Und Josua tat, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels, wo sie dann gebetet haben. Und sie haben Amalek besiegt. Dann ging es hier die Strecke weiter. Das ist die Strecke zum Sinai. Man sieht sehr viele Akazienbäume. Und das passt auch dazu, weil später bei dem Bau der Stiftshütte dieses Holz verwendet wurde, der Akazienbäume. Die gibt es also da sehr häufig, sehr viel. Und hier der Lagerplatz, der Eingang im Osten und der Blick auf den Berg. Hier sieht man das sehr schön, dass der Gipfel schwarz ist, wie wenn er verbrannt wäre. Hier ist es vom Gipfel runter, da sieht man auch einen Wasserlauf. Unten, das ist nochmal die Karte, die wir genommen haben, um zu sehen, ob genug Platz ist. Da sieht man reichlich Platz, auch für die Formatierung, wo sie drei Stämme in jeder Himmelsrichtung lagern lassen sollten. Hier ist so ein Stück Stein, das einer mitgebracht hat, der oben verbrannt ist, den sich noch keiner erklären kann, wo es keine Erklärung noch gibt. Aber das Wort Gottes sagt, dass Gott herabgestiegen ist und der Berg brannte. Ja, und dann ist unten am Berg ein Altar. Das sieht so aus, nach der Zeichnung, gar nicht wie ein Altar. Aber wir haben auch oft falsche Vorstellungen wie ein Altar. Mose schrieb alle Worte des Herrn nieder und er machte sich frühmorgens auf und baute einen Altar unten am Berg und 12 Gedenksteine nach den 12 Stämmen Israels. Der war deshalb in dieser rechteckigen Form angeordnet, weil die Tiere hier reingetrieben wurden. Der Altar war hier am Ende dann. Hier wurden die Tiere hineingetrieben und damit sie nicht den Geruch der getöteten Tiere rochen, sonst wären die da gar nicht so einfach reinzukriegen gewesen, war der auf diese Weise gebaut. Und das sieht man heute noch. Und das kann jeder sehen, wenn er bei Google sich reinzoomt, dann sieht er diese Formatierung. Und viele haben natürlich geraten, was war das? Manche haben gesagt, das war mit Sicherheit eine Unterkunft für Vorbeiziehende. Ja, da gab es keine Fenster, da gab es keine Dächer, gar nichts. Es war wohl kaum eine Unterkunft. Notunterkunft, wie in den Bergen Österreichs. Und man sieht hier die säulenartigen Steine. Ich weiß auch nicht, was das ist, aber das ist das, was man noch sieht. Die nächste Stadt von diesem Platz oder das nächste Dorf ist 70 Kilometer entfernt, zum Glück. Denn aus diesem Grunde sind noch immer die Steine da. Sonst holen die Leute sich ja die Steine, um ihre Häuser zu bauen. Hier ist alles noch, wie es einst gebaut wurde. Und interessanterweise, bei Google Earth kannst du auch sehen, da steht Altar Moses zum Beispiel. Das ist der Altar selbst, hier wurden die Tiere reingetrieben. Hier sieht man ihn von der anderen Seite. Hier, das ist der Terrorismus-Experte, wieder mal auf der Flucht wahrscheinlich. Und dann sieht man solche Zeichnungen dort. Ich hätte das nicht gesehen, aber als ich das mal gezeigt habe, hier der, wo ist er nochmal? Du müsstest wissen, was da vor sich geht, oder? Hier siehst du, was siehst du hier? Hä? Nein, ein Stier. Siehst du hier? Das ist ein Stier. Und was siehst du noch? Hinten hier. Ein Mensch, genau. Was macht der Mensch? Der hält den Stier im Schwanz. Und ein Bauer sagte mir, der wusste das sofort. Ja, das ist, um die Tiere zu lenken. Der lenkt ihn also da rein. Aber das Sonderbare ist, dass es in Arabien überhaupt keine Kühe, Stiere und so weiter gibt. Die haben nur Kleinvieh. Dann fragt man sich, wer hat diese Zeichnung dahin gemacht und warum? Und wir sehen so altarförmige Gebilde, die eingezäunt sind. Da darf man nicht rein. Die Araber haben das eingezäunt. Das sind sicherlich Formationen, die schon da waren von Steinen, aber die dann oben vielleicht geglättet wurden, wo man meint hier, das war der Platz des goldenen Kalbes. Und weil die Leute da am Gold suchen waren, ob da noch was über ist, haben die das abgezäunt, haben gesagt, nein, nicht da rein. Also hier sieht man das von der anderen Seite. Und genau an diesem Ort sind diese ganzen Gebilde, diese ganzen Zeichnungen abgebildet. Und immer nur Stiere. Er nahm es aus ihrer Hand, bildete es mit einem Meißel und machte ein gegossenes Kalb daraus. Und sie sprachen, das sind deine Götter. Einmal Singular und einmal im Plural. Und das ist das, was wir hier sehen. Jetzt sehen wir noch etwas hier. Was macht der hier? Also das sind die Zeichen, dass es alle Stiere waren. Waren also nichts anderes dabei. Und wenn wir uns das jetzt vergrößern, was fällt uns da auf? Wie wenn der diesen Stier heben würde, oder? Was macht das für einen Sinn? Ja, wir kennen das aus Ägypten, aus diesen Zeichnungen, wo sie ihren Gott so erhöht haben. Hier sehen wir, wie Menschen Buchstaben des hebräischen Alphabets darstellen. Das ist das hebräische Alphabet mit seinen Buchstaben im Laufe der Zeit. Das ist, wie sie es anfangs geschrieben haben, ganz am Anfang. Und das ist die heutige Zeit und das hat sich gewandelt. Und da sieht man die 22 Buchstaben hier, Aleph, Bet, Gimel und so weiter, bis zum letzten Buchstaben. Und da erkennt man zum Beispiel an dieser Zeichnung den Buchstaben, den wir hier finden, den fünften Buchstaben He. Seht ihr die Ähnlichkeit? Wer hat das da reingezeichnet? Die Araber haben kein hebräisches Alphabet. Oder dieser Buchstabe hier, den finden wir auch auf dieser Skala, und zwar hier. Wer hat das da reingezeichnet? Und hier gehen wir auf den Berg und schauen vom Berg runter. Da sehen wir unten den Altar, der als Altar Mose bezeichnet wird. Wir sehen hier den Wasserlauf, und es muss ein Berg gewesen sein, wo Wasser heruntergeflossen ist. Das ist hier der Fall, das ist am Sinai nicht. Das wird ja in der Bibel berichtet. Es muss ein Berg gewesen sein, wo es eine entsprechende Höhle gab, wo Elia übernachtet hat. Und hier heißt es, er nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und er verbrannte es im Feuer und zermalmte es, bis es zu Staub wurde, und er streute es auf das Wasser und ließ es den Kindern Israel trinken. Also wenn dieser Altar, wo das Kalb stand, das hier in der Gegend gewesen ist, dann ist tatsächlich hier Wasser vorbeigeflossen. Das ist dieser Wasserlauf. Und dann kann man sich auch vorstellen, dass der Staub hier reingegossen worden ist. Wenn man jetzt vor dem Berg steht, im Lager, und man geht rechts rüber, so 4 Kilometer, kommt man auf diesen Platz hier. Und da fällt auf, dass aufgerichtete Steine stehen. Und die Hebräer, die Israeliten, begraben ihre Leute so, dass sie Steinsäulen aufstellen. Das machen die Araber nicht. Was sind das also für Steine, die hier aufgestellt wurden? Sind das Gräber? Kann man sich gut denken. Sie sind außerhalb des Lagers. Man musste außerhalb des Lagers gehen. Man findet den Platz dort. Man findet die Gräber leider umzäunt. Wäre mal interessant, da Begrabungen zu machen und zu schauen, was ist da unten zu finden, um auch Sicherheit zu haben. Hier eine Gravierung, die ein Forscher des antiken Hebräischen gesehen hat, gefilmt hat, aufgenommen hat, die bedeutet Tod Amalek, nicht weit weg von Rephidim. Wer kommt darauf? Hier eine andere Schrift. Und hier, das ist das Unglaublichste. Hier, wir sehen hier den Leuchter. Könnt ihr das entdecken? Hier ist der Fuß des Leuchters, der Schaft und die Arme. Wie kommt dieses Symbol auf eine Felszeichnung an diesem Ort? Das hat übrigens der Arzt von dem Prinzen entdeckt und aufgenommen. Im Jahr 2022, glaube ich, haben die Letzten, die da waren, dieses Foto auch noch aufgenommen und gemacht. Ich stelle es mal hierher, da sieht man es ganz deutlich, ne? Wenn es umgedreht ist. Und jetzt haben wir 2025, einige Jahre später, sieht das so aus. Weggeätzt. Also irgendwelche Araber, die sich darüber überhaupt nicht freuten, haben dieses Symbol weggeätzt. Früher, damals. Was man noch findet, sind eine Menge von diesen mörserartigen Gefäßen. Unzählige auf diesem ganzen Platz verstreut, die darauf hindeuten, dass da mal sehr viele Menschen gewesen sind. Man sieht hier, wie sie ihre Sachen zerstampft haben. Nun, heute ist es so, dass dieser Ort weichen soll, weil die Araber vorhaben, genau dort eine neue Stadt zu errichten. Neom, wenn ihr schon gehört habt, die futuristische Megastadt, 500 Milliarden Dollar haben die zugesagt. Das Wall Street Journal zeigte schon Blaupausen davon. Die Größe ist 370 Quadratkilometer groß. Das ist 33 Mal so groß wie New York. Sowas soll da entstehen. Mit künstlichen Regen, mit einem falschen Mond, mit holographischen Lehrern, Robotermädels, fliegende Drohnen, Taxis, Strände mit leuchtendem Sand, ich weiß nicht, ob ich das möchte, Flughäfen, die bereits fertiggestellt sind. Und wir sehen, dass dem Schah das viel zu lange dauert, bis das alles errichtet ist. Er möchte seinen Namen jetzt schon hier dokumentiert haben und die Lorbeeren ernten. Und so hat man angefangen, hier an der Küste schon mal ein erstes Stück zu bauen. Ein paar Kilometer ist das lang. Lyon heißt das, die Stadt Lyon, könnt ihr googeln. Die ist schon sehr weit fortgeschritten. Gibt es keine Autos mehr, nur mehr fliegende Drohnen, Taxis und all das, also all das Fortschrittliche, das Wissenschaftliche, das Digitale, was man angekündigt hat, ist da schon verwirklicht. Nun, wenn Sie jetzt die Stadt Neom bauen auf dieser Fläche, ist natürlich alles, was da noch ist, alles, was da noch über ist, sehr bald verschwunden. Aber ich finde das so großartig, dass der Herr uns so eine Zeit schenkt, wo man noch so ein bisschen da reinblicken kann. Wir wissen nicht, wie lange. Manche sind geteilter Meinung. Ich habe vorher die beiden Parteien gezeigt. Roger Libby zum Beispiel hat sich noch nicht geäußert. Er möchte erst mal hinfahren und sich das selber ansehen, bevor er sich auf die eine oder auf die andere Seite festlegt. Finde ich auch gut. Aber wahrscheinlich werden wir nimmer mehr viel Zeit haben, um das alles zu sehen. Wir sehen, manches ist weggebracht worden, manches ist verätzt worden. Und trotzdem sind noch viele Dinge vorhanden und da. Mit den Paderbornern, als ich mal darüber gesprochen habe und ihnen das gezeigt habe, die haben schon unter der Stunde angefangen zu googeln. Ich habe gesagt, gut, lass uns da runter, wir möchten das Natura sehen. Ja, ich möchte es auch Natura sehen. Ich bin das alles theoretisch durchgegangen, habe das theoretisch erstellt. Für mich wäre es unheimlich spannend, jetzt mal die Strecke abzugehen und sehen, wie es in Wirklichkeit aussieht, natürlich. Aber ich bin nicht mehr so fit. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr bringen. Mit dem Auto ist es nicht so das Wahre. Es ist schon großartig, wenn man diesen Berg sieht und die Leute, die auf diesem Berg waren, die berichtet haben, dass dieser Aufstieg auf diesen Berg, wo Mose gegangen ist, gar nicht so einfach ist. Da musst du auch schon eine gewisse Fitness mitbringen. Mose hat schon eine Leistung geleistet, da mit 80 Jahren diesen Berg zu steigen. Und er ist ja nicht einmal raufgegangen. 8-mal hat er diesen Berg bestiegen, lesen wir. 8-mal ist er darauf. Ich habe noch viele schöne Fotos von dem Berg selber, von dem Platz unterhalb des Gipfels, der wie ein windgeschützter Platz wirkt, wo man sich gut vorstellen kann, dass da die Ältesten gewartet haben, als Mose weit darauf ist und dass dann dieses Mahl da stattgefunden hat. Also all das belebt eigentlich neu das Interesse an der Schrift. Mir ging es so. Und es ist unheimlich wunderbar zu sehen, dass Gottes Wort so zuverlässig ist. Für den Tim, der den Dokumentationsfilm gemacht hat, war das eine starke Glaubensstärkung. Er hatte keine Zweifel mehr. Und viele Leute, die heute diese Begebenheit leugnen, werden durch so manches, was jetzt an die Oberfläche kommt, zum Nachdenken gezwungen. Zum Gegenargumentieren. Was hast du dagegen zu setzen? Und viele, die in der Bibel einfach so drüber hinweggelesen haben, naja, steht halt da, die werden jetzt anfangen, die Dinge genauer zu lesen. Und der Herr möchte auch, dass wir das genau untersuchen. Alle Dinge. Natürlich kann ich auch gläubig sein, ohne dass ich das alles weiß oder ohne dass ich mich darum kümmere. Aber es ist eine unheimliche Ermutigung im Glauben, solche Dinge zu finden, nachvollziehen zu können, zu wissen können, ja, das ist Gottes Wort. Darauf kann ich mich verlassen. Was die Archäologen schreiben, die Wissenschaftler, die Historiker, kann heute so sein, morgen so. Hier kann ich mich festlegen, weil ich die Zahlen der Bibel hier wiedergebe. Und ich kann immer wieder sagen, es ist kein Raten, es steht so da. In Gottes Wort. Und nie werden wir da falsch liegen. Und es gibt so viele Stellen, wenn wir daran denken, dass der Auszug, gut, 1200 glaubt heute keiner mehr, 1440, das ist heute noch ein bisschen im Umlauf, aber die meisten sind sich schon der Meinung, dass es 1606 war. Aber 1440, was hat man da gerungen, als die Mutter der Archäologie, eine Engländerin, eine neue Methode entwickelt hat und Jericho Mauer ausgegraben hatte? Und die Spezialisten der Schrift haben gesagt, ja, wir haben das hier nachgerechnet, das muss gewesen sein, so 1440, da war der Auszug, 40 Jahre später, so 1400 nach vor Christi, da musst du datieren. Und die Frau, sehr resolut, ihr Vater war der Leiter des Britischen Museums, die hat sich also nichts sagen lassen, war bescheiden, aber hat gesagt, nein. Das war im Jahr 1550 und nicht später. Und dann haben die um die Jahre gerungen, haben gesagt, kannst du dich ja nicht geirrt haben, was ist er denn so? Tut mir leid, Leute, 1550. Und heute wissen wir, wenn der Auszug 1606 nach Christi war, hat die Kettelin, so heißt sie, genau richtig gelegen. Bis auf 3-4 Jahre Unterschied. Und so sehen wir, dass sich eines ums andere bestätigt. Dass Gottes Wort absolut zuverlässig ist. Dass wir es sind, die das oft verdrehen, in guter Absicht vielleicht. Weil wir denken, wenn wir das ein bisschen anpassen an die Wissenschaftler, an die Archäologen und so weiter, dann glauben die uns mehr, dass es das Bibel Gottes Wort ist. Und dann kommt so ein Huxler raus, dass wir irgendwann sagen müssen, na, jetzt sind die da und wir sind da. Und dann müssen wir wieder nachziehen. Also ich finde es schön, dass wir auch darüber sprechen konnten. Für viele von euch ist es etwas Neues. Wir haben eine neue Bibel mit einer neuen Karte. Wir müssen darüber nachdenken. Jeder kann für sich selber entscheiden, was er denkt, was er glaubt, was er nachvollziehen kann. Ich habe es euch vorgestellt, damit ihr es kennenlernt, damit ihr darüber Bescheid wisst. Und auch im Persönlichen, wo wir leider nicht mehr allzu viel Zeit haben jetzt, in der persönlichen Anwendung werden die Dinge noch viel klarer und viel deutlicher. Von daher wünsche ich euch viel Freude beim Nachdenken und Überlegen. Es wird euch wahrscheinlich noch länger begleiten. Wie gesagt, wer noch so ein Buch möchte, kann sich noch eins mitnehmen. War habe ich noch dabei. Alle anderen, wenn ihr mal die PowerPoint möchtet mit den ganzen Koordinaten, kann ich euch die auch geben. Dann könnt ihr das selber bei Google Earth nachvollziehen oder wenn ihr sonst etwas braucht. Ich habe die ganzen Wüstenreise auch angefangen zu schreiben. Ich glaube 70, 80 Seiten, aber das ist noch nicht Korrektur gelesen. Aber was ihr braucht oder was ihr gerne noch haben möchtet, um davon zu profitieren, könnt ihr gerne anfordern. Und in dem Sinne lasse ich euch jetzt mit den Gedanken allein.